Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Konflikt mit der Ukraine hat der russische Präsident Putin den Ton verschärft. Er verglich das Vorgehen der ukrainischen Regierungstruppen mit dem Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Zugleich lobte Putin die prorussischen Separatisten. Die NATO forderte Russland auf, seine Militäraktion in der Ukraine zu stoppen. Die EU-Außenminister berieten über schärfere Sanktionen. Die Bundesregierung bezeichnete Russlands Aktivitäten erstmals als militärische Intervention.
Präsident Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Vor Studenten und jungen Fachkräften einer eher linientreuen Anhängerschaft verschärfte der russische Präsident heute Vormittag noch einmal die Tonlage und erklärte seine Version des Konflikts und den Machtwechsel in Kiew. Unsere westlichen Partner haben in der Ukraine einen Staatsstreich gemacht. Und der Teil der Ukraine, der das nicht unterstützt hat, der wird jetzt mit brutaler militärischer Macht unterdrückt. Mich erinnert das an den Zweiten Weltkrieg, als die faschistischen Besetzer unsere Städte wie Leningrad umstellt und sofort auf Häuser und Menschen geschossen haben. Die Separatisten versuchten nun lediglich, die ukrainischen Truppen zurückzudrängen, um die Menschen in den Städten vor völliger Vernichtung zu bewahren. Das russische Fernsehen hatte da schon ein Lob des Präsidenten an die Separatisten gezeigt, indem er sie so wörtlich als Volkswehr Neurusslands anspricht. Der Begriff Neurussland beschreibt große Teile der Südostukraine, die die Separatisten unter ihre Kontrolle bringen wollen. Putins Wortwahl könnte zeigen, dass er dieses Anliegen unterstützt. Die Separatisten in der gerade erst eroberten Stadt Nowoasowsk leugnen, militärisches Gerät aus Russland oder gar Hilfe durch aktive russische Soldaten erhalten zu haben, obwohl Kiew die überraschende Eroberung genau damit erklärt. Auch NATO-Generalsekretär Rasmussen warf Russland heute ausdrücklich vor, die Ukraine systematisch zu destabilisieren.
Good afternoon. Russian forces
russische Truppen sind direkt in Militäroperationen in der Ukraine involviert. Bei einem Treffen der EU-Außenminister zeigte sich Frank-Walter Steinmeier besorgt aufgrund der Zuspitzung der Lage.
Wir müssen wissen, dass sich die ohnehin gefährliche Lage in der Ostukraine jetzt in einer neuen Dimension befindet.
Nur wenige Tage nach der diplomatischen Initiative der Europäer in Minsk sind alle Hoffnungen verflogen, stehen die Zeichen wieder auf Eskalation. Die Europäer können jetzt wohl gar nicht mehr anders, als morgen auf ihrem Gipfel in Brüssel über weitere Sanktionen zu beraten und sie vielleicht sogar zu beschließen. Ein Einlenken Putins scheint dennoch aufgrund seiner Tonlage heute schwer vorstellbar. Keine gute Entwicklung für die Ukraine.
Fast 2600 Menschen sind im Ukraine-Konflikt bislang getötet worden. Das geht aus dem neuesten Bericht der Vereinten Nationen hervor. Seit Mitte April bekämpfen sich Regierungstruppen und Separatisten im Osten des Landes mit großer Härte. Und auch die Zahl der zivilen Opfer wachse, so der Bericht weiter. Die Menschen sehen sich konfrontiert mit Gewalt, Zerstörung und Flucht.
Die Überreste von Sawur-Mogila, eine Kleinstadt an der russischen Grenze. Kaum mehr als eine Trümmerlandschaft nach wochenlangen Gefechten zwischen Regierungstruppen und Separatisten. Ältere, Kinder, Behinderte verschanzen sich in Baracken, andere fliehen und immer mehr sterben im Osten der Ukraine. 36 jeden Tag, seit April fast 2600. Recherchen des Menschenrechtshochkommissariats. Die Separatisten regierten mit Folter, Entführungen, Misshandlungen, so der UN-Bericht. Und die Situation verschlimmere sich. Eines war besonders erschreckend. Menschen, die aus den besetzten Gebieten fliehen wollten, wurden daran gehindert und in einigen Fällen sogar gezielt getötet. Auch ukrainische Regierungstruppen hätten bei ihrem Vormarsch Zivilisten angegriffen. Über 1000 Menschen seien verhaftet worden. Die Angst vor Racheakten sei groß. Die jüngst verschärften Sicherheitsgesetze deshalb die falsche Politik. Wir raten der ukrainischen Regierung, in den zurückeroberten Gebieten die Unschuldsvermutung zu respektieren und die internationalen Menschenrechte voll anzuerkennen. Weiter desolat die Lage der Menschenrechte auf der Krim. Diskriminierung und Schikane der ukrainischen Minderheit seien an der Tagesordnung. Fast 3000 Menschen allein in den vergangenen 4 Wochen geflohen.
Erschreckend ist nach Angaben der Vereinten Nationen auch die Situation der Menschen in Syrien. Nach mehr als 3 Jahren Bürgerkrieg sei fast die Hälfte aller Syrer auf der Flucht. 3 Millionen Menschen hätten im Ausland Zuflucht gesucht. Mehr als 6 Millionen seien innerhalb des Landes vertrieben. Unter den Flüchtlingen seien besonders viele Kinder. UN-Blauhelm-Soldaten haben sich heute auf den Golanhöhen radikalen syrischen Milizen entgegengestellt. Insgesamt 72 Soldaten der UN-Mission würden 2 Posten in der Zone zwischen Syrien und Israel verteidigen, sagte ein Sprecher der Friedenstruppen. Den seit gestern festgehaltenen weiteren 44 UN-Soldaten gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es. Die Golanhöhen markieren das Grenzgebiet zwischen Israel und Syrien. Nach internationalem Völkerrecht gehören sie zu Syrien. Israel hat sie aber zu 2/3 besetzt. Seit 1974 sind Soldaten der Vereinten Nationen auf den Golanhöhen stationiert. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Edati ist mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert. Edati wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Er bestreitet das und wirft den Ermittlern vor, seine Wohn- und Büroräume ohne ausreichenden Anfangsverdacht durchsucht zu haben. Die Richter sahen das anders und lehnten die Beschwerde ab. Sie wiesen allerdings darauf hin, dass die ersten Durchsuchungen zu einem Zeitpunkt stattgefunden hätten, als Edatis Immunität als Abgeordneter noch nicht aufgehoben war.
Am 10. Februar dieses Jahres wurde die Wohnung von Sebastian Edati durchsucht. Anlass: Der Bundestagsabgeordnete hatte bei einem Anbieter aus Kanada Bildmaterial von nackten Jungen bestellt. Alles legale Bilder hatte Edati dagegen gehalten. Daraus könne man keinen Verdacht auf Besitz von Kinderpornografie herleiten.
Diese Auffassung teilt das Bundesverfassungsgericht nicht. Vielmehr hat das Landgericht die erworbenen Bilder als entweder strafrechtlich relevant oder im Grenzbereich eingeordnet.
Die Karlsruher Richter betonten, das sei Grund genug für einen Durchsuchungsbeschluss gewesen. Sie stellten aber auch fest, am Tag der ersten Durchsuchungen in Hannover hatte Edati sein Bundestagsmandat noch nicht wirksam niedergelegt. Er stand unter dem Schutz der Immunität, die ihn vor Strafverfolgung schützt.
Entscheidend ist aber, dass er diesen Punkt nicht bereits vor den Ermittlungsgerichten gerügt hat. In diesem Punkt ist die Verfassungsbeschwerde daher unzulässig.
Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Edati erhoben. Die Ermittler hatten nach Erlöschen der Immunität seine Internetdaten im Bundestag beschlagnahmt. Damit wollen sie ihm vor dem Landgericht Verden nachweisen, kinderpornografisches Material heruntergeladen zu haben. Die genauen Auswirkungen des Karlsruher Beschlusses auf das laufende Gerichtsverfahren muss nun das Landgericht prüfen. Der massiven Kritik an den Justizbehörden vor Ort, sie hätten im Fall Edati grundlos durchsucht und maßlos übertrieben, nimmt das Verfassungsgericht heute den Wind aus den Segeln.
In 3 Bundesländern werden in den nächsten Wochen neue Landtage gewählt. Mitte September sind die Bürger in Thüringen und Brandenburg dazu aufgerufen. Bereits am kommenden Sonntag können die Sachsen über ihr neues Parlament abstimmen. Gute Chancen, wieder stärkste Kraft zu werden, hat die CDU von Ministerpräsident Tillich. Völlig offen ist aber noch, mit wem die Christdemokraten koalieren könnten. Der bisherige Regierungspartner FDP könnte den Wiedereinzug verpassen.
Endspurt im Wahlkampf. Sachsens Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Tillich gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel. Sie ist am Nachmittag nach Dresden gekommen, um der sächsischen CDU den Rücken zu stärken. Dabei muss die Union kaum um den Wahlsieg bangen. In letzten Umfragen liegt sie bei 40%. Trotzdem heißt es, werben um jede Stimme.
Ich bin noch voll im Wahlkampf, anders wie die anderen, die schon aufgehört haben. Ich weiß nicht, ob sie sich aufgegeben haben oder ob sie meinen, das reicht, was sie erreicht haben. Also wir kämpfen noch bis zuletzt.
Das muss auch die sächsische FDP, bislang kleiner Regierungspartner der CDU. Doch die Partei schwächelt. Laut Umfragen könnte die FDP am Sonntag an der 5%-Hürde scheitern. Seine Partei wird als möglicher neuer Koalitionspartner gehandelt. SPD-Spitzenkandidat Dulich meißelt seine Versprechen zum Wahlkampfabschluss in Stein. Bessere Betreuung in Kitas und faire Löhne zum Beispiel. Diesmal wollen die Sozialdemokraten mehr als nur gut 10% der Wählerstimmen bekommen.
Wir haben 3 Landtagswahlen hinter uns, wo wir richtig schlecht ausgesehen haben. Ich bin aber optimistisch, dass diesmal wirklich dieser Schritt nach vorne gelungen ist.
Die Grünen sind heute in einer Chemnitzer Brauerei noch einmal auf Wahlkampftour mit Parteichef Özdemir. Laut Umfragen landen die Grünen bei 6,5%. Damit wären auch sie, rein rechnerisch, ein möglicher Bündnispartner für die CDU. Die Linkspartei ist die bisher zweitstärkste Fraktion im Landtag. Aus der Opposition in die Regierung, das Ziel von Spitzenkandidat Gebhardt. Doch das ginge theoretisch nur mit einem rot-rot-grünen Bündnis.
Ich kann manchmal immer noch verstehen, dass es der eine oder andere Vorbehalt vielleicht gegenüber meiner Partei gibt. Aber niemand wird bestreiten können, dass wir uns in den letzten 25 Jahren sehr ordentlich entwickelt haben, dass wir in der Demokratie angekommen sind.
Im ersten Landtag ankommen will die Alternative für Deutschland. Ihr werden gute Chancen dafür ausgerechnet. Und auch die rechtsextreme NPD kann auch wieder Einzug hoffen. Gegen ihren Wahlkampfabschluss heute im Erzgebirge demonstrierte ein breites bürgerliches Bündnis. Wie der neue Landtag aussehen wird, das entscheiden die Sachsen am Sonntag mit ihrer Stimme.
Bei der Lufthansa-Tochter Germanwings sind wegen eines Pilotenstreiks am Morgen mehr als 100 Flüge ausgefallen. Etwa 15.000 Passagiere waren nach Schätzungen der Airline betroffen. Viele Passagiere waren allerdings vorab informiert worden. Das große Chaos in den Flughallen blieb zumeist aus. Zentraler Streitpunkt in dem Tarifkonflikt ist der Vorruhestand für die Piloten. Der Lufthansa-Konzern will das Mindesteintrittsalter von 55 Jahren schrittweise anheben. Die Pilotengewerkschaft erklärte, in den kommenden Tagen könnte es weitere Streiks geben, auch bei der Muttergesellschaft Lufthansa. Ein Interview zu den Hintergründen des Tarifstreits bei der Lufthansa und ihrer Tochter sowie Fragen und Antworten zu Rechten der Passagiere bei Flugausfällen finden Sie auf tagesschau.de. Der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar war nicht nur für Kulturwissenschaftler eine Katastrophe. Fast genau 10 Jahre danach sind große Teile der Sammlung wiederhergestellt, darunter zahlreiche Werke, die viele Jahrhunderte alt sind. Für die Restaurierung waren knapp 40 Millionen Euro an Spenden und öffentlichen Mitteln zusammengekommen. Eine Ausstellung soll nun über die Arbeiten informieren.
Es galt als verschollen, doch jetzt ist es wieder aufgetaucht. Das Hauptwerk von Nikolaus Kopernikus aus dem Jahr 1543. Eines von 118.000 Büchern, die beim Brand der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar beschädigt wurden und geborgen werden konnten. 10 Jahre danach haben sich viele Lücken in den Regalen geschlossen.
Es sind über 36.000 Einbandschäden restauriert, einige tausend Aschebücher und viele Bücher mit Rußschäden, sodass wir sagen können, 80% des geschädigten Bestandes ist wieder zur Benutzung freigegeben.
So sehr auch der Komplettverlust von 50.000 Originalwerken der Sammlung schmerze, das Bewusstsein für solche Schätze sei dadurch gewachsen. Eine Ausstellung informiert über Stand und Fortschritt der Restaurierungsarbeiten. Dafür wurde ein eigenes Verfahren entwickelt, mit dem man mehr Seiten schneller instand setzen kann. Nach einer aufwendigen Behandlung werden die verkohlten Seiten mit hauchdünnem Papier stabilisiert.
Wenn man durchschnittliche Werte annimmt, da kann man sagen, dass wir pro Arbeitstag etwa 300 bis 350 Blätter vollständig restaurieren können.
10 Jahre wird es wohl noch dauern, bis alle beschädigten Bücher restauriert sind.
In Monaco wurde heute die Gruppenphase zur Europa League ausgelost. Borussia Mönchengladbach trifft auf Villarreal, FC Zürich und Apollon Limassol aus Zypern. Wolfsburg spielt gegen Lille, Everton und FK Krasnodar aus Russland. Erster Spieltag ist der 18. September.
Charles Dujardin gewinnt auf Allegro die Dressurkür bei den Weltreiterspielen in Caen. Die Britin hält nun alle möglichen Einzeltitel im Dressursport und verweist erneut Helen Lange-Hahnberg auf Rang 2. Nach Teamgold und Silber im Special, Silber in der Kür. Mit Damon Hill für die Reiterin aus Billerbeck. Bronze geht an die Niederländerin Adelinde Cornelissen mit Parsival. Platz 4 für Christina Spree aus Dinklage.
In Island blicken die Behörden weiter mit Sorge auf den Vulkan Bárðarbunga. Nach einem Lavaausbruch in der Nacht sperrten sie den Luftraum über dem Gebiet. Die Warnungen vor einem unmittelbar bevorstehenden Vulkanausbruch wurden später wieder entschärft. Die für Flugzeuge gefährlichen Aschewolken hat der Bárðarbunga bislang nicht ausgestoßen. 2010 hatte die Asche des Vulkans Eyjafjallajökull den Luftverkehr weltweit aus dem Takt gebracht.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 30. August.
Das Tief über der Nordsee beschert Deutschland ein wechselhaftes Wochenende, wobei der Samstag noch der freundlichere Tag ist. Im Laufe der neuen Woche geraten wir dann langsam unter Hochdruckeinfluss. Heute Nacht gibt's vor allem im Osten und Süden noch Schauer oder einzelne Gewitter, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und auch etliche Lücken. Gegen Morgen zieht im Nordwesten Regen auf, der sich im Tagesverlauf bis zur Mitte ausbreitet. Auch im Osten und Südosten örtliche Schauer oder Gewitter, sonst eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Nordwesten frisch, an der Nordsee stark mit steifen Böen. In der Eifel heute Nacht 9, an der Nordsee bis 16 Grad. Im Sauerland morgen 17, am Hochrhein bis 25 Grad. Am Sonntag wird es kühler und es gibt zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Im Südosten ist Dauerregen möglich. Auch am Montag noch durchwachsenes Wetter, aber von Westen wird es später deutlich freundlicher. Und in den westlichen Landesteilen zeigt sich am Dienstag häufig die Sonne, während es Richtung Osten noch wechselhaft bleibt.
Um 21.45 Uhr meldet sich Karin Joska. Ihre Tagesthemen: Putins Provokationen und die Geschichte von jungen Hamburgern, die sich den Kämpfern des Islamischen Staates angeschlossen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.